Gott ist mit in dieser besonderen Situation mit uns. Ich möchte euch in diesem Teil eigentlich drei Fragen mitgeben für die kommende Zeit. Weil ich nehme an, ihr habt auch eure Erfahrungen gemacht in den vergangenen Tagen mit dieser speziellen Situation in dieser Welt. Und ihr habt auch gewisse Deutungen, Erklärungen. Was läuft da? Was passiert da? Letzte Woche hat es eine Pressekonferenz gegeben vom deutschen Nationaltrainer von der Fußballnationalmannschaft, weil ja auch im Sport alles irgendwie lahm liegt. Und spannend in dieser Pressekonferenz war, dass der Joachim Löw, der Trainer, zuerst etwas gesagt hat zu seiner Deutung, was da passiert mit unserer Welt. Er hat gemeint, ihm dunkel ist die Welt, erlebe ein kollektives Burnout. Und wer schon mal ein Burnout erlebt hat, der weiß, das passiert dann, wenn man sich über die Kräfte angestrengt hat, eine längere Zeit über dem gelebt hat, wo man eigentlich fähig ist dazu. Und dann passiert plötzlich wie ein Stillstand. Man wird eigentlich wie lahmgelegt. Ein kollektiver Burnout von dieser Welt. Joachim Löw hat gemeint, er hätte das Gefühl, die Erde dürfte sich ein bisschen stemmen und wehren gegen die Menschen und ihres Tun. Und wo man ihn konkreter gefragt hat, was meint er damit, hat er gefunden, Macht und Gier, Profit, noch bessere Resultate, Rekord, all das steht im Vordergrund. Und ich denke nicht nur im Sport. Das Wichtigere aber, wie es den Menschen geht, und er hat von Umweltkatastrophen in Australien und so weiter geredet, das hat man ein bisschen in den Hintergrund tun. Und jetzt dunkt es ihn, tut die Welt sich wie wehren und sagt, fahrt mal alles ein bisschen runter. Ihr habt euch übertun. Einen spannenden Gedanken habe ich gefunden. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken von mir teilen, wie es mir so ergangen ist. Und wie gesagt, mit drei Fragen euch auch einen Anstoss geben, euch Gedanken zu machen. Vor etwa drei Wochen, wo die ganze Krise ausgebrochen ist, hat es bei mir auf dem Handy, in meiner Bibel-App, wo am Morgen immer ein bestimmter Vers steht, der Vers Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8, drauf gehabt. Und ich habe gerade ein bisschen schmunzeln, als ich den gelesen habe. Dort heisst es nämlich, nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herz, ihr Unentschlossenen. Und ich habe natürlich schmunzeln, weil da gerade zwei von diesen Symbolen, die wir unterdessen ja alle gut kennen, angesprochen sind. Wir Menschen sollen uns nicht mehr so nähern, sondern Distanz behalten. Und da heisst es aber, nähert euch Gott, dann nähert er sich euch. Und, dass wir die Hände waschen sollen, haben wir auch gelernt. Und da heisst es, wäscht die Hände, aber nicht nur das, sondern reinigt eure Herzen. Ich habe dann so gedacht, möchte Gott echt etwas uns sagen in dieser Situation? Möchte er uns vielleicht wirklich ein bisschen näher kommen, wenn wir uns als Menschen nicht mehr so näher kommen können? Möchte er uns vielleicht sogar sagen, wir sollen unsere Herzen reinigen, nicht nur unsere Hände? Ich habe dann weitergelesen im Jakobusbrief in diesem Kapitel und ich möchte den Abschnitt ab Vers 13 so ein bisschen über meine Gedanken stellen zu diesen drei Fragen. Dort heisst es interessanterweise Jakobus 4, Vers 13 und folgende. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Mir ist es ein bisschen vorgekommen, wie wenn der Jakobus in diesem Abschnitt und Gott durch uns möchte sagen, lebe nicht so, als ob es einfach immer gleich weitergeht. Du weißt gar nicht, was morgen wird sein. Dein Leben ist begrenzt und beschränkt, bis ein bisschen demütiger. Und das ist ja das, was der Joachim Löw, glaube ich, auch hätte wollen sagen. Wie kommt es vor, das, was passiert im Moment, könnte ein bisschen sein, wie dort bei den drei Fragezeichen. Wahrscheinlich kennen einige von euch, ich habe gehört, sogar noch die heutigen Kinder lesen die Bücher, die drei Fragezeichen. Das sind drei Detektive, die immer einen Fall lösen müssen, ein Krimi sozusagen. Und wenn wir unsere Situation vergleichen mit einem Drama oder vielleicht auch mit einem Krimi, der gerade abläuft, dünkt es mir fast, Gott schenkt uns auch drei Fragezeichen, die wir sollen wie Detektiv versuchen zu beantworten und herauszufinden, was passiert da. Darum kleide ich meine Gedanken in drei Fragen. Und die erste Frage, so dünkt es mich, die Gott stellt, ist, wie reagiere ich in einer Krise? Wie reagieren Menschen in einer Krise? Im Text hat es ja geheißen, ganz am Schluss, wenn man weiß, was gut und richtig ist, dann soll man es tun, sonst macht man sich schuldig. Weißt du noch, was gut und richtig ist und was du sollst tun? Es ist ja spannend zu beobachten, wie die Menschen unter Druck reagieren. Ich bin sicher, du hast in den vergangenen Tagen und Wochen auch deine Beobachtungen können machen. Aber eben nicht nur an den anderen Menschen, sondern auch an dir selber. Wie reagierst du unter Druck und in der Krise? Ich zähle ein paar Sachen auf, die euch sicher auch begegnet sind oder ein Teil. Die einen Leute haben sofort ängstlich reagiert. Andere eher sorglos. Ich kenne Leute, die haben mit Humor reagiert. Andere eher verärgert. Die Einschränkungen, die es plötzlich gibt. Oder beim Einkaufen im Laden. Leute kaufen Sachen ein. Vernünftig und unvernünftig. Jemand hat mir geschrieben, es sei sogar der Holundersirup ausgegangen, den man nicht mehr hätte kaufen können. Holundersirup? Warum? Auch der Umgang mit Informationen ist so ein Thema. Wie geht es dir dort damit? Also bei uns daheim ist es so, dass meine Frau am liebsten nach der Tagesschau auch noch eine ganze Stunde die Sendung angeschaut hat über den Coronavirus, um sich möglichst informieren. Ich habe gefunden, das brauche ich nicht und habe etwas anderes gemacht. Aber es ist wirklich so. Das Handy läuft heiß, überall kann man und tut man sich informieren. Und die Frage ist, wie gehst du da damit um? Mir kommt fast vor, manchmal, wenn ein Informationskrieg, zumindest in diesen Tagen. Oder auch der Umgang mit den Verordnungen der Behörden. Die einen sind ganz gehorsam und haben sich daran gehalten. Die anderen haben ein bisschen besserwisserisch gefunden, das geht mich gar noch nicht an. Kinder haben wahrscheinlich Freude gehabt, dass sie nicht mit Schule müssen, je nachdem. Andere Erwachsene haben sich geärgert, weil ihr Geschäft zugehen muss. Mein Punkt ist, wie reagierst du in so einer Krise? Ich beobachte, dass Christen auch nur Menschen sind. Sie reagieren mit genau gleichen Schattierungen wie der Rest der Bevölkerung auch. Ich glaube aber, dass wir als Christen mit Angst und Verunsicherung dürfen anders umgehen. Gelassener. Eben im Vertrauen auf den Gott, der in Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Gell, Verunsicherung ist nicht etwas Schlechtes. Und wenn es dir auch so geht, auch als Christ, dass du verunsichert bist, dann ist das verständlich. Es ist eine außerordentliche Situation. Verunsichert sind Menschen, meine ich, weil es ist einmalig und erstmalig, wo so etwas passiert. Wir haben überhaupt keine Erfahrung, es ist unbekannt, wie es weitergeht. Verunsichert bist du wahrscheinlich auch darum, weil du könntest auch betroffen sein. Wir alle sind betroffen, ausnahmslos. Nicht nur die auf der anderen Seite vom Erdball. Und verunsichert sind wir Menschen, weil wir ein Gefühl haben von Ohnmacht. Wir können eigentlich gar nicht viel machen. Wir haben es nicht mehr im Griff. Aber die Verunsicherung, die soll uns näher zu Gott bringen. Im Vertrauen, dass er die Situation im Griff hat. Das schenkt Gelassenheit. Und auch die Angst, die man so überall spürt, ist nicht etwas, was Christen nicht kennen. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass Angst ja auch etwas ganz Positives kann sein. Angst ist uns eingelegt, damit wir nicht etwas machen, was uns in Gefahr bringt. Wir fürchten uns vor gewissen Situationen, damit wir uns nicht verletzen oder sogar sterben. Angst hat eine Schutzfunktion, aber sie kann auch lähmen. Sie kann uns sozusagen unbeweglich machen, sodass wir in der Angst versinken. Auch da glaube ich, Christen unter Druck und in der Krise sollen lernen, mit der Angst gut umzugehen. Einen guten Mittelweg zu finden. Also meine erste Frage, wie reagierst du in der Krise? Nicht die anderen, sondern du selber. Und könnte es sein, dass Gott dir dabei etwas sagen möchte? Unter Druck kommt das wahre Gesicht der Menschen zum Vorschein. Ich beobachte viel Gutes, viel Grosszügigkeit, viel Hilfsbereitschaft und Kreativität. Ist das nicht toll? Gleichzeitig beobachte ich bei vielen Menschen unter Druck viel Egoismus. Plötzlich nur noch für sich zu schauen, über andere hinwegzugehen, andere zu verletzen. Im Vers 17 hat es geheißen, tu, was gut und richtig ist. Da sind wir als Christen herausgefordert. Meine zweite Frage geht ein bisschen tiefer. Mir ist klar, jeder Mensch will gesund sein, möchte möglichst leben können. Das ist nicht verwerflich oder ungeistlich. Gott hat unsere Welt geschaffen, unseren Körper, unser Leben, das wir geniessen dürfen. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo einem das Gefühl gibt, das Leben geht einfach immer weiter. Wir haben es in der Hand, wir können es unendlich verlängern. Es gibt eigentlich gar kein Ende, kein Sterben, kein Tod. Und da sind wir Christen auch mitten drin. Die Krise, die wir jetzt erleben, dünkt mich, stellt uns vor die Frage, was für eine Bedeutung hat das Ende vom Leben für dich? Dass du begrenzte Zeit hast, nur ein Leben und dann kommt das Sterben und der Tod. Die Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit dem Tod, bin ich sicher, die prägt nämlich wieder dein Leben. Vielleicht hast du selber schon gemerkt, dass du plötzlich überlegst, was ist eigentlich wichtig? Auf was kommt es noch drauf an? Wie gestalte ich mein Leben? Wie gesagt, unsere Gesellschaft hat eigentlich das Thema Tod und Sterben in einen Rand gedrängt. Ich meine jetzt nicht nur wie der Friedhof, der ist ja ganz in der Nähe da von Wetzikon, ist auch am Rand, sondern auch innerlich. Man hat möglichst wenig damit zu tun. Aber die Viruserkrankung erinnert mich daran, an das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Auch mein Leben hat ein Ende auf dieser Erde. Ich werde sterben. Der Tod ist nicht einfach eine Krankheit, die ich irgendwie heilen kann. Aber es gibt einen, der den Tod überwunden hat. In unserem Text heisst es im Vers 15, statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch leben oder am Leben sein und dieses oder jenes tun. Der Text hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass Menschen oft planen und leben, als ob es kein Ende vom Leben gibt. Und er erinnert uns daran, doch, wir sind alle Menschen, die begrenzt sind. Und ich weiss ja nicht, was du hast mit dem Thema Tod oder Sterben. Vor allem, wenn man jünger ist, beschäftigt man sich natürlich weniger damit. Und mir geht es auch nicht darum, dass wir Angst haben vor dem Tod. Aber ich glaube, es tut gut in dieser Situation, wo wir sind und in diesen Wochen, die vor uns liegen, uns vielleicht neu oder nochmal auseinanderzusetzen. Welche Erfahrungen mit dem Tod prägen mich und dich? In meinem eigenen Leben gibt es verschiedene Ereignisse, wo mir immer wieder deutlich gemacht haben, dass das Leben eine gewisse Zeit hat. Als ich in den ersten Kindergarten gegangen bin, zum Beispiel, ist meine Schwester, die ältere Schwester, die in der ersten Klasse war, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich musste als kleines Kind schon mich auseinandersetzen mit dieser Thematik. Meine Großmutter ist gestorben, man ist an die Beerdigung gegangen. Vielleicht haben viele von euch das auch schon erlebt. Dann wird man wieder mit dem konfrontiert. In unserem Garten, ihr habt das auf dem Bild vorher gesehen, steht ein Grabstein, weil unsere älteste Tochter Deborah vor 30 Jahren am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Jeden Tag, wenn ich rausgehe in den Garten, sehe ich den Grabstein. Und es erinnert mich daran, auch mein Leben hat irgendwann ein Ende auf dieser Erde. Was mache ich damit? Was bedeutet das? Lebe ich so, wie es sozusagen wie sollte? Setze ich meine Gaben einsetzen? Setze ich Prioritäten richtig? Wie gesagt, mein Punkt bei dieser Frage ist, wie steht es bei dir mit dem Thema Sterben und Tod? Wie prägt das dein Leben in einem guten Sinn? Indem du Prioritäten setzt, bescheiden bist und bescheiden planst, aber auch danach suchst, die Zeit, die Gott dir schenkt, möglichst gut zu nutzen. Als Christen dürfen wir wissen, der Tod ist ja nicht das Ende. Jesus Christus hat den Tod überwunden. Und das möchte ich in der dritten Frage dann noch ein bisschen ausdeutschen. Und die dritte Frage heisst für mich, was will Gott von mir und von dir? Das ist ein bisschen eine persönlichere Frage, nicht eine allgemeine. Was will Gott dir in dieser Krise genau sagen? Was sollst du tun? Ich bin nämlich überzeugt, Gott redet in dieser besonderen Situation zu allen Menschen. Die Frage ist, höre ich auch, was er will sagen? In den letzten Tagen, wenn man zu Hause sein musste, hat man ein bisschen Zeit, wieder vielleicht das Buch vorzunehmen, das man schon lange nicht mehr vorgenommen hat. Und bei mir im Büchergestell habe ich auch ein Buch aus dem Jahr 1674. Und ich habe es dann vorgenommen und ich lese euch vor, was ihr seht es da auf der Folie wahrscheinlich besser, da eigentlich in dem Buch steht. Da heisst es 30 Buß- und Warnungspredigten über das 24. Kapitel des anderen Buches Samuelis. Vor der Gemeinde Gottes in dem Münster der Stadt Basel zur Zeit der allda grassierenden Pestilenz anno 1667 und 1668. Das Buch enthält 30 Predigten vom Pfarrer Lukas Gernlern, wo dortmal am Münster in Basel Pfarrer war. Und wenn ihr im Titel gehört habt, hat Pest 2 Jahre gewütet, im Jahr 1667 und 1668 in Basel. Viele Menschen sind an dieser Seuche gestorben. Spannend habe ich gefunden, der Pfarrer hat 30 Wochen lang predigt über ein einziges Kapitel, nämlich 2. Samuel, Kapitel 24. Dort drin wird berichtet, wie der König David gegen den Rat von Gott sein Volk gezählt hat. Also, er hat gesündigt, er hat etwas gemacht, was Gott nicht gefällt. Und als Strafe hat Gott eine 3-tägige Seuche geschickt, wo 70'000 Menschen gestorben sind. Und wo der König David umgekehrt hat, eingesehen hat, dass er falsch liegt, hat die Seuche auch aufgehört. Hey, damals war die ganze Stadt Basel in der Kirche. Und es war keine Frage für die Menschen hier, dass die Seuche, die sie erlebt haben, 1667, 68, auch ein Weckruf ist, umzukehren von ihren Sünden. Und wenn ihr in diesem Buch die Predigten lest, ist sehr viel die Rede vom Zorn von Gott und vom Gericht, das Gott bringt und von der Notwendigkeit vom Umkehren. Jetzt bin ich also nicht der Meinung, dass wir als Christen die momentane Situation einfach pauschal nur als Gericht von Gott über die bösen Menschen deuten sollten. Vor allem nicht im Sinn von, die anderen sollen umkehren. Ich glaube aber schon, dass Gott uns allen etwas sagen möchte, nämlich, dass wir in Beziehung zu Gott Umkehr brauchen, Vertrauen und ihm auch nachfolgen sollen. Und darum möchte ich die Frage, was will Gott von dir, mit noch ein paar Stichworten ergänzen, in dem Sinn, es kann sein, dass Gott zu dir sagt, kehr um. Vielleicht gibt es etwas, wo du merkst in deinem Leben, das sollte ich schon lange hinter mir lassen. Das ist nicht gut. Das entspricht nicht dem, was Gott will. Die Pest in Basel zeigt uns, sie sind nicht die Ersten und nicht die Letzten, die so eine Seuche erleben. Aber immer wieder hat Gott auch durch solche Situationen Menschen zur Umkehr gerufen. Und dort, wo du spürst, das ist das, was Gott mir will sagen, folge seinem Aufruf. Es kann aber auch sein, dass Gott dir will sagen, vertrau mir mehr. Denn jede Krise und jede Situation wie die jetzige ist ja auch eine Herausforderung für Menschen, die Gott kennen. Wem vertraue ich denn jetzt? Wir alle vertrauen etwas oder jemandem. Uns selber, am Guten im Mensch, am Doktor, am Bankkonto. Unser Vertrauen auf Gott zu setzen und ihm noch stärker und tiefer zu vertrauen, das könnte eine Anfrage sein, die Gott an dich hat. Wo sollst du lernen, ihm noch mehr zu vertrauen? Oder so ein drittes Stichwort zu dem Thema, was will Gott mir sagen? Könnte es sein, dass Gott dich herausfordert, deine Prioritäten neu zu setzen? Was heisst Gott? Nachfolgen. Seine Herrschaft akzeptieren. Welchen Weg möchte Gott, dass du einschlägst? Welche Entscheidungen, dass du in seiner Art und Weise fällen tust? Ich wünsche mir einfach, dass wir in dieser herausfordernden Situation, gerade als Menschen, die uns Christen nennen, dürften mit diesen drei Fragen Gott näher kommen. Und ich möchte zum Schluss noch etwas sagen zu diesen Wochen, die vor uns liegen. Es ist ja vielleicht nicht umsonst, dass wir genau in einer Zeit so eine Krise erleben, wo wir uns in den nächsten Wochen auch mit Jesus auf den Weg machen können. Ich habe es am Anfang erwähnt, wir haben eine neue Predigtreihe geplant, die nächsten Sonntag anfängt. Im Blick auf Palmsonntag, Karfreitag und Ostern hin. Und mein Vorschlag wäre, dass wir in die kommende Woche gehen mit diesen drei Fragen, aber auch im grossen Wissen, dass Gott unseren Weg vorangeht, weil er in Jesus schon vorangegangen ist. Gell, es erwartet uns schon bald der Palmsonntag. Das war derselbe Tag, wo Jesus noch gefeiert worden ist. Menschen haben Feste gemacht auf der Strasse. Sie haben ihn wollen zum König machen. Aber dann ist die Lage schlimmer geworden. Probleme sind gekommen, Anfindungen, Widerstände. Jesus hat Schmerzen erlebt, Einsamkeit, Verrat. Auch er war ohnmächtig und hat nicht gewusst, wie geht es weiter. Bis hin zum Tod. Am Karfreitag werden wir an das Ereignis erinnert. Gott ist also mitgegangen mit Jesus, obwohl es immer schlimmer geworden ist. Ja, sogar bis hin zum Tod und zum Sterben. Wir werden an den kommenden Sonntag diesen Weg auch entlang gehen. Und auf unserem Flyer steht als Thema ja auch der Weg. Unterwegs mit Jesus. Und das wünsche ich mir, dass ihr an der Hand mit Jesus nicht nur in die kommende Woche, sondern darüber hinaus in die kommende ungewisse Zeit dürfen gehen, so einen Weg. Gell, man soll ja bei einer Geschichte das Ende nicht schon vorher erzählen. Oder bei einem Film verraten, wie es ausgeht. Aber bei dieser Geschichte darf ich es euch schon verraten. Weil die Bibel uns ja berichtet, wie der Weg mit Jesus weitergegangen ist. Und wir wissen alle, nach Karfreitag kommt Ostern. Es ist nicht eine Sackgasse. Es ist nicht die Angst, die siegt. Es wird nicht ein Krieg geben oder der Tod, der die Oberhand hat. Sondern das Leben, das stärker ist als der Tod. Ostern wird kommen. Aber es bedeutet auch, bevor Ostern kommt, ist oft noch eine Zeit, wo es Richtung Karfreitag geht. Wo es vielleicht schwerer oder schwieriger wird. Aber mit dieser Gewissheit und Ermutigung, Gott hat alles im Griff, dürfen wir in die Zukunft gehen. Nehmt für die nächste Woche die drei Fragen mit. Meine drei Fragezeichen. Das Erste, wie reagiere ich in der Krise? Und ich habe ein kleines Beispiel. Letzte Woche hat mir mein Schwager, der Heinz, geschrieben im Facebook, ich verabschiede mich im Moment aus Facebook. Ich muss meine Prioritäten anders setzen. Wäre vielleicht ein kleiner Tipp? Brauche ich all die Informationen überhaupt? Könnte ich mich nicht mehr ausklinken? Was macht das mit mir? Die zweite Frage war, wie steht es mit dem Sterben und mit dem Tod? Auch dort eine kleine Idee. Irgendwann wird man wieder mal aus dem Haus einen Spaziergang machen müssen. Warum nicht mal auf den Friedhof gehen und dort eine Runde trüllen und darüber nachdenken, was bedeutet die Endlichkeit und Begrenztheit von meinem Leben für mich? Was für Auswirkungen hat das? Und die dritte Frage, was will Gott von mir, ist ja sehr persönlich. Ich habe es versucht zu zeigen. Vielleicht zeigt Gott hier um. Vielleicht zeigt er dir, vertrau mir mehr. Oder vielleicht möchte er dich in der Nachfolge auch herausfordern, gute, wichtige Entscheidungen zu fällen. Amen.
Wir wollen in dieser Zeit auch für uns als Gemeinde beten und genau das tue ich jetzt. grosser Gott, allmächtiger Vater. Wir sind deine Gemeinde und wir kommen vor dich und wir bitten dich, dass du uns in dieser Zeit hilfst. Hilf uns, ja, das Christsein ausleben, wenn wir uns nicht am Sonntagmorgen zusammen treffen können. Hilf uns, im Glauben stark zu bleiben. Jesus, ich bitte dich besonders für die von der Gemeinde, die krank sind, dass du bei ihnen bist, dass du sie gesund machst. Ich bitte dich, dass du bei denen, bei den Kindern bist von der Gemeinde, die nicht mehr in die Schule können und jetzt die ganze Zeit die Heime sind. Jesus, sag du bei all denen, die Mühe und Not haben beim Arbeiten, die in einem Stress sind. Sag du bei all denen, die nicht mehr arbeiten können. Jesus, so legen wir dir unsere Gemeinde an, jedes Einzelne, der da dazugehört, und bittet dich um deinen Schutz und Segen. Amen.
Amen. Ja, wir möchten den Gottesdienst wie üblich abschliessen, auch mit einem Segensgebet. Ich lese da dazu aus Psalm 121. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Der Herr behütet dich, der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei. Der Herr wird dich beschützen vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Amen.